Herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast von Aaron. Mein Name ist Corinna und ich freue mich, dass du in dieser Folge mit dabei bist. Die Inhalte dieses Podcasts sind für mich besonders wertvoll, weil sie nicht nur den Kopf, sondern auch ins Herz gehen. Und deshalb würde jede Folge von mir entweder beim Joggen oder beim Autofahren gehört. In dieser Folge darf ich dir heute einen ganz besonderen Gast vorstellen, den ich 2017 im schönen Nürnberg kennenlernen durfte. Er ist nicht nur ein einzigartiger Rhetoriktrainer, sondern ebenfalls eine sehr inspirierende Person. Deshalb freue dich auf eine Folge im Andersmacher-Podcast mit René Bourbonus.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Es gibt diesen wunderbaren Satz, der nicht von mir ist, der sagt, ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Und das trifft ganz gut meinen Status quo, was Religion angeht. Ich habe immer davon geträumt, irgendwann mal einen Spitzenpolitiker zu beraten. Und für mich war das irre. Also du kommst dahin, du kriegst einen Sicherheitsausweis, du darfst in diese Gebäude rein. Und dann triffst du all die Leute natürlich. Dann fährst du mit Sarah Wagenknecht Aufzug und sitzt neben Gysi in der Kantine. Ich halte es nicht für den Königsweg, ohne Manuskript nach vorne zu gehen. Ich halte es für den Königsweg, ein Manuskript zu haben und es dann nicht zu benutzen.
In dieser Folge hörst du das erste Mal dieses etwas andere Intro. An dieser Stelle ein Dankeschön an Corinna. Corinna arbeitet übrigens in einem deutschen Industriekonzern und engagiert sich für Positive Leadership in der neuen Arbeitswelt, um eine nachhaltige Führungskultur aufzubauen. Falls dich das interessiert, findest du sie unter Corinna Bauer auf LinkedIn. Den Link zu ihrem Profil findest du aber auch in den Shownotes dieser Folge. Aber kommen wir zu meinem heutigen Gast. Ich habe mich schon häufig gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen einem Speaker und einem Top-Speaker ist. Ich habe mich schon häufig gefragt, warum Politiker so viel reden, ohne dabei etwas zu sagen. Und ich habe mich schon häufig gefragt, ob es unprofessionell ist, wenn ich bei einer Moderation oder einem Vortrag einen Zettel mit Stichpunkten in der Hand halte. Wer sonst als mein heutiger Gesprächspartner sollte mir diese Fragen beantworten können? Mit Andersmacher René Bourbonus spreche ich über seinen Werdegang. Mit Ende 20 arbeitet er im Bundestag und coacht Politiker. Anschließend gründet er das Weiterbildungsinstitut Communico, um in Trainings die besondere Fähigkeit der Rhetorik zu vermitteln. Und regelmäßig steht er auf den großen Bühnen, um über das Reden zu reden. Was das alles mit Verschwörungstheorien zu tun hat, das wirst du jetzt herausfinden. Lass mich über LinkedIn, Instagram oder per Mail gerne wissen, was du von dieser Folge hältst. Viel Spaß beim Zuhören. René, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Dankeschön.
Wo sitzen wir hier gerade? Beschreib doch mal gerade, wo wir hier sitzen und warum wir hier sitzen.
Wir sitzen in einem urigen Jazzclub in Stuttgart, den ich auch gerade das erste Mal kennenlerne. Und okay. Ich glaube, man hat uns in die Zigarren-Lounge verpflanzt, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Und da trete ich heute Abend auf mit zwei Kollegen.
Mit welchem Thema? Was ist der Anlass?
Rhetorik, ich kann ja nichts anderes. Also ich werde im weitesten Sinne über Rhetorik sprechen, die Kraft der Rhetorik und wie man Reden wirkungsvoll macht.
Und Jazzclub, weil du Jazz magst?
Das hat mein Kollege ausgesucht. Okay. Ich glaube, weil es einfach sehr, sehr schön ist. Also unten, hier sieht man, erkennt es nicht unbedingt auf den ersten Blick, aber unten ist es sehr, sehr urig, sehr gemütlich. Ich glaube, dass da heute eine sehr schöne Atmosphäre zustande kommt. Ich mag kleine, enge Räume.
Also der Trend geht ja zu großen Industriehallen, aber von der Atmosphäre her ist es hier viel, viel besser. Dann schauen wir mal, ob wir von dieser urigen und gemütlichen Atmosphäre profitieren können in unserem Gespräch.
Jetzt, ich hoffe.
Ich beginne meine Gespräche mal mit einem kurzen Steckbrief.
Gern.
Dein Name?
René Bourbonus.
Dein Alter?
Ich bin 43.
Deine Heimat?
Ursprünglich der Westerwald, jetzt die Wahlheimat seit 13 Jahren Mittelfranken, in der Nähe von Nürnberg.
Deine Geschwister?
Ein Bruder, der Thilo.
Dein Vorbild?
Mein Vorbild? Also inhaltlich Cicero sehr inspirierend.
Weil? Warum Cicero?
Weil er im Grunde genommen alles zur Rhetorik schon gesagt hat, was gesagt werden musste.
Gibt es eine Punchline, die das irgendwie deutlich macht, worum es geht?
Bei Cicero? Mhm. Von Cicero. Also Cicero hat erstmal durch seine Biografie gezeigt, was Rhetorik vermag. Also er hat sich ja wirklich an die Spitze der Republik geredet, kann man sagen. Das ist also schon mal die Biografie, ist ein fantastisches Role Model. Hat auch sehr viel Zeit investiert in Rhetorik, hat das sehr ernst genommen, hat, glaube ich, wirklich wenige Jahre, also heute macht man ja so 2-Tage-Seminare, Cicero hat aber wirklich sehr viel Zeit, ein paar Jahre drauf verwendet, sich ausbilden zu lassen, wobei man muss dazu sagen, dass die Anreise meistens ja schon ein paar Wochen oder Monate gedauert hat, ja. Aber er hat das sehr ernst genommen und von daher ein gutes Role Model und ja, das, was sehr bekannt ist von ihm, aber eben auch sehr wahr, Cicero sagt, eine Rede muss 3 Dinge können. Erstens informieren, also Leute müssen irgendetwas lernen oder erfahren, was sie vorher nicht wussten, sonst hat sich das nicht gelohnt. Eine Rede muss bewegen, weil Erkenntnis allein verändert das Gehirn ja noch nicht. Und drittens, und das finde ich eben den spannenden Tipp von Cicero auch, eine Rede muss unterhalten.
Wir werden, ich glaube, über alle diese 3 Elemente später noch sprechen. Ich habe so einen Crashkurs in Kommunikation oder Rhetorik vorbereitet, dazu später mehr. Nehmen wir mal an, nachdem diese Veranstaltung hier heute vorbei ist, die Gäste sind alle weg, setzt du dich hier oben an die Bar, die wir hier, die neben uns ist, und der Kellner wäre noch da, was würdest du trinken?
Ganz wahrscheinlich einen Gin Tonic, wenn ein guter Gin da ist, aber das sieht so aus. Einiges. Hier stehen nämlich ungefähr 1000 Flaschen im Hintergrund. Oder einen guten Rotwein. Und da am liebsten Rioja. Also einen starken Rotwein.
Und jetzt stellen wir uns in diesem Szenario noch weiter vor, dass ich zufällig doch noch an dieser Bar sitzen würde. Wie auch immer ich dahin gekommen wäre. Mhm. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen.
Ja, was sehr unwahrscheinlich ist, denn ich bin sehr introvertiert. Aber wenn du das Gespräch suchst, klappt's vielleicht.
Nehmen wir an, ich würde das Gespräch suchen. Ja. Worüber würdest du dich denn mit mir am liebsten unterhalten?
Ich würde am liebsten zuhören. Ich bin ein recht introvertierter Mensch. Und wenn ich dann heute Abend viele Leute hier hatte und einen Vortrag gehalten habe, dann werde ich ganz schnell gerne sehr ruhig und höre, was die anderen so sagen haben. Und das ist mir fast egal. Am besten weit weg von meinem Thema. Also ich hätte keine Lust, mich mit einem Rhetoriktrainer über Rhetorik zu unterhalten, das kann ich sicher sagen, aber was immer du mir erzählst, ich glaube, ich höre da gerne zu.
Ein Redner, der gerne zuhört, ist das…
Klingt komisch, ne?
Ist das, muss das so sein oder ist das irgendwie ein Widerspruch?
Nur ich glaube nicht, das ist wahrscheinlich eine ähnliche Frage, wie können introvertierte Menschen gute Redner sein? Ich glaube, natürlich, also ja, können sie, weil sie wahrscheinlich etwas überlegter sind oder weil sie vielleicht auch reflektierter sind, was die eigene Rede angeht, anspruchsvoller sind vielleicht, gar nicht so schnell ins Senden kommen, sondern sich erstmal Gedanken machen. Und ich bin ja aus der Redenschreiber-Ecke kommend. Mhm. Das heißt, es war natürlich für mich auch immer erstmal sehr wichtig, gut zuzuhören, um einfach zu gucken, wie ist denn dein Sprachrhythmus, wie ist denn deine Sprache, welche Worte benutzt du, weil ein guter Redenschreiber schreibt ja die Rede nicht unbedingt so, wie er sie vortragen würde, sondern wie der Klient sie vortragen würde. Das heißt, vielleicht ist das auch die Prägung, also ich komme nicht wie viele andere Rhetoriktrainer aus der Schauspielerei oder aus der Sängerei oder aus dem Theater, sondern tatsächlich aus dieser Ecke, und da musst du gut zuhören, ja, um ein Sprachgefühl zu bekommen.
Darüber würden wir uns unterhalten an der Bar, und ich würde dann dich irgendwann fragen, Mensch, bist ja hier ein sympathischer Typ mit deinem Gin Tonic oder deinem schweren Rotwein, was machst du denn so beruflich? Bist du einer dieser Speaker?
Ich fürchte, dann müsste ich ja sagen, also ich bin einer dieser Speaker, oder? Ja, das klingt schon. Ich benutze das Wort sehr ungern. Ich kann dir auch sagen, warum, oder vielleicht reden wir da später drüber. Ich glaube ja, dass es den Beruf des Redners so gar nicht gibt, sondern ich glaube, dass du in einem bestimmten Thema eine Tiefe entwickelst und eine bestimmte Art, darüber laut nachzudenken, die dich dann attraktiv macht für Zuhörer oder für Veranstalter oder für Unternehmen. Und das heißt, ich würde mich immer als Rhetoriker bezeichnen oder auch als Rhetoriktrainer, der ich bin im Herzen und auch immer sein werde, der aber dann vornehmlich gebucht wird, auch darüber laut zu sprechen. Ja.
Ich habe in der Vorbereitung zu diesem Gespräch auf eine Sache ganz besonders bei dir geachtet. Und zwar steht auf, und vielleicht habe ich nicht, also hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich habe mir das schon genauer angeschaut. Ich finde auf deiner Webseite und auf deinem gesamten Online-Auftritt finde ich nirgendwo das Wort Top-Speaker?
Ja, würde ich auch nie verwenden.
Wo ist eigentlich der Unterschied, das habe ich mich schon sehr häufig gefragt, zwischen einem Speaker und einem Top-Speaker?
Ja, das ist Marketing. Also ich halte das für Marketing. Jetzt habe ich eine Einladung bekommen zu den Real Top Speakern.
Ach so.
Ja, ja.
Das kenne ich noch gar
nicht. Ja, ja, die lernst du auch noch kennen. also von daher, ich glaube, das ist unter uns, das ist alles nur Marketing. Möglicherweise, ich weiß auch nicht, was die Ursprungsidee war, diesen Label zu, wahrscheinlich, weil man sich nochmal differenzieren möchte, weil Redner kann ja erstmal jeder sein. Mhm. Und vielleicht versucht man damit nochmal eine Kategorie aufzumachen, wo man sagt, das sind auch Redner, die wirklich gebucht werden oder eine Rolle spielen. Ich weiß es nicht. Also von mir kommt das nicht und ich benutze das auch nicht. Also von daher kann ich dir da leider nicht weiterhelfen. Müsstest du mal einen fragen, der das auf der Internetseite stehen hat. Der weiß das vielleicht.
Ja, aber ich dachte mir, dadurch, dass du am glaubwürdigsten rüberkommst und auch am gehaltvollsten, frage ich dich das, weil dein Wort hat da für mich mehr Gewicht. Und ich konnte mit diesem Attribut noch nie so wirklich viel anfangen.
Ja.
Es ist so ein wenig, ich meine, es gibt natürlich Top-Fußballmannschaften, es gibt auch Top-Manager, also ich verstehe die Differenzierung, aber dann gibt, was ist das dann irgendwie, dann sieht man bei manchen Leuten Top-100-Speaker.
Ja.
Also wenn man jetzt sagen würde, wir sind eine der Top-100-Fußballmannschaften, das wäre jetzt kein sehenswerter Preis im Sport. Also ich glaube, es ist wirklich aus der Welt des Marketings, wenn man etwas bunter anmalen möchte.
Genau.
Welche Person fällt dir ein, wenn ich dir das Wort Erfolg zuschmeiße?
Dirk Nowitzki, aber das kann damit zusammenhängen, dass ich mich wahnsinnig freue, seine Biografie, die so unfassbar hoch gepriesen wird, gerade zu lesen. Und ich habe auch schon angefangen oder das anzulesen und bin jetzt schon recht angetan, vielleicht deswegen.
Würdest du dich selbst als erfolgreichen Menschen bezeichnen?
Ich mache mir ganz selten Gedanken darum. Ich mache mir Gedanken darum, ob ich zufrieden bin mit dem, was ich tue oder mit dem, was ich bin oder mit dem, was ich habe. Und da kann ich sagen, ja. Und wenn das Erfolg ist, dann fühle ich mich erfolgreich, ja. Aber es ist keine Kategorie, die ich verwende in meinem Sprachgebrauch.
Welche Kategorie benutzt du denn für dich, um sowas wie persönlichen Fortschritt zu spüren oder sogar messbar zu machen?
Ja, also erstmal bin ich zufrieden, das bin ich auch nicht immer. Also das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Indikator, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Und dann, was ich glaube, in meinem Leben sehr stark brauche, ist so eine Gestaltungsfreiheit oder auch eine Gestaltungsmacht in einem positiven Sinne. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, jetzt habe ich mir in den Kopf gesetzt, ein eigenes Seminarzentrum zu haben und zu betreiben. Und wenn ich dann merke, ich kann mich in diese Richtung bewegen und ich kann das realisieren, dann ist das für mich Fortschritt und ja, vielleicht auch Erfolg.
Du hast in einem Interview einmal gesagt, Zitat, ich komme aus einfachen Verhältnissen.
Mhm.
Woran haben sich diese einfachen Verhältnisse bemerkbar gemacht?
Also einfach im Sinne von, also ich bin schon wohl behütet und ich komme aus dem Westerwald,
Ich komme aus Altenkirchen.
Aus Altenkirchen, das ist ja Oberwesterwald sogar. Die reden da aber ganz komisch, eigentlich hört man das bei dir gar nicht.
Ich wohne da schon lange nicht mehr.
Okay. Und ja, dann weißt du, dann hast du ungefähr eine Ahnung, wie das ist. Also das sind einfach, ich sag mal, einfache Menschen, die Biografien sind eher einfach gehalten. Also es ist schon denkbar, dass man seine Lehre macht und dann einfach 40 Jahre im Unternehmen bleibt. Also schlicht nicht im Sinne von simpel, sondern schlicht im Sinne von einfaches Leben, keine großen Ansprüche, keine großen Sprünge, sondern schlicht im positivsten Sinne.
Und woher kommt dein Antrieb, wenn du eigentlich so sozialisiert wurdest, dass Lehre oder eine Ausbildung und dann irgendwie einer Organisation treu zu bleiben?
Ich glaube, es ist ein bisschen in der Persönlichkeit, dass ich leider oft immer so ein bisschen dieses klein bisschen anders sein zu wollen, ist irgendwie in mir. Also ich kann das nicht genau in Worte fassen oder richtig analysieren, aber das merke ich immer, dass wenn, je nachdem, ich habe schon viele Dinge gemacht im Leben, dass ich immer so ein bisschen Exot war und das auch genossen habe, Exot zu sein. Und es wahrscheinlich auch angelegt habe da drauf. Und es gab einen einen Punkt vielleicht, den in meiner, nennen wir es mal, Erwerbsbiografie, der mich da möglicherweise ein bisschen gepusht hat, das war mein Zivildienst, kurioserweise. Bis dahin war eigentlich auch alles klar. Es war klar, dass ich eine Ausbildung mache zum Bankkaufmann. Das war das Beste, was meine Eltern wahrscheinlich sich vorstellen konnten.
Sollte ich auch machen.
Ja, wunderbar, genau. Bankkaufmann und da war mein Plan dann irgendwie so VWL, BWL, vielleicht auch eine Mischung. Es gab auch so einen Studiengang, der das beides so verwoben hat. Und dann wollte ich an die Börse, ans Bankett. Du hast gerade Mr. Dax angesprochen, den du wohl auch schon interviewt hast. Sowas wollte ich machen, mit Telefonen und ich Planspiel Börse und dann habe ich das gesehen und fand das irgendwie ganz toll. So, und dann habe ich Zivildienst gemacht, war in der Altenpflege und habe festgestellt, nee, das geht nicht, das kann nicht sein. Und ja, und da gab es wahrscheinlich so einen Bruch, dann habe ich die Liebe zur Sprache entdeckt und dann wurde alles anders, ja.
Das ging jetzt aber dann sehr schnell, dass alles anders wurde. Welche Rolle haben deine Eltern dabei gespielt?
Meine Eltern haben insofern, also sie hätten das so nicht geplant. Also ich glaube, sie hatten auch die ersten Jahre wenig Verständnis dafür. Also jetzt nicht im Sinne von Desinteresse, sondern im Sinne von, ja, lass den mal. Später, das wird schon wieder, es renkt sich wieder ein. Aber meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben, dass ich alles machen kann und haben mich auch dann unterstützt, als ich mich selbstständig gemacht habe. Also die waren schon immer hinter mir gestanden, auch wenn ich nicht das Gefühl hatte, dass sie jetzt dafür brennen, für meine Themen. Mhm. Und bis heute wahrscheinlich manchmal rätseln, was genau ich da eigentlich tue. Aber sie waren immer da und ich wusste, dass ich nicht scheitern kann oder wenn ich scheitere, dann sind sie hinter mir und passen auf. Und was ich von meinen Eltern, glaube ich, auch mitbekommen habe, ist so dieses sehr Pragmatische. Ich habe nie irgendwie Unfug im Sinne von, ich verschulde mich um, sondern ich habe immer geschaut, und es hat bei mir dann auch alles etwas länger gedauert, habe ich immer geschaut, dass ich sehr sicher vorgehe, dass ich, also wenn ich investiere, dann auch vorher schon verdient habe und so weiter. Also ich glaube, das hat mir dann ganz gut geholfen auch mit der einen oder anderen Krise, die wir ja auch immer gerade in meinem Beruf zu bewältigen haben, gut umzugehen. Genau.
Die Bankausbildung hast du gemacht, ne?
Ja, ja, die habe ich gemacht, die habe ich auch abgeschlossen. Aber ich habe vorher den Zivildienst gemacht. Das heißt, es gab eigentlich vorher schon, war mir schon klar, dass das nicht sein wird. Aber ich bin froh, dass ich sie gemacht habe. Ich habe es arbeiten gelernt, kann man sagen, an der Stelle. Ich habe da auch Kontakte geknüpft, die mir bis heute wichtig sind. Gestern Abend stand ich für mein Ausbildungsinstitut auf der Bühne. Mhm. Gestern Abend in Hofheim im Taunus. Ja.
Ich habe aber auch gelesen, dass du mal Pfarrer und mal Lehrer werden wolltest.
Ja, das waren so die ersten Berufswünsche.
Ich bin Pfarrerssohn und Lehrerinnensohn.
Ja.
Woher kam das der Pfarrertraum?
Ja, ich bin katholisch und hatte Glück, dass ich sehr sehr tolle Pfarrer immer hatte. Also vom allerersten Gemeindepfarrer, an den ich mich erinnern kann, bis es waren ja dann, habe ja da doch 1, 2, 3 erlebt und fand das eigentlich immer sehr interessant. Also es gab einen, der mir dann auch sehr viel Mut zugesprochen hat, in den Bereich Rhetorik zu gehen. Und ich meine, eine gute Predigt ist ja auch eine tolle Art von Rhetorik. Ich bin nicht sehr gläubig leider, aber mich hat das schon immer fasziniert und viele Jesuiten sind ja auch extrem gute Rhetoriker, die nehmen das auch sehr, sehr ernst mit der Rhetorik. Die Ausbildung bei den Jesuiten rhetorisch ist extrem gut und haben unfassbar viele kluge Köpfe auch hervorgebracht. Also gefallen hat mir das schon immer, auch wenn ich, wie gesagt, nicht gläubig bin.
Warum bist du leider nicht gläubig?
Es gibt diesen wunderbaren Satz, der nicht von mir ist, der sagt, ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Und das trifft ganz gut meinen Status quo, was Religion angeht.
Aber das ist ja krass unzufriedenstellend, oder?
Ja, das ist tatsächlich, ich würde es so nicht sagen, wenn es nicht irgendwo eine Lehre dann möglicherweise ist. Also das kann schon sein. Ich bewundere das. Ich finde, dass vielen Menschen gibt der Glaube sehr, sehr viel Kraft. Also wenn du mal hinschaust, wenn Menschen da aktiv werden, wo es richtig wehtut, also geh mal ins KZ und betreue die Leute bis zum Schluss, hilf Pestkranken, Cholerakranken, was auch immer, ein Flugzeug fliegt in Frankreich gegen einen Fels, wer steht da und holt die Angehörigen ab, das sind alles Menschen, die im Glauben sind und ich bewundere das, weil ihnen das offenbar eine starke Kraft und Energie gibt und Von daher, ja, ich weiß nicht, ob das traurig ist, aber es ist tatsächlich so eine, Neid ist es auch nicht, aber so eine Bewunderung, glaube ich. Mhm. Ich finde das toll.
Toll finden die Menschen heute, wie du sprichst, wie du redest, wie du mit Rhetorik agierst. Was war, und ich bin mir sicher, dass du das schon tausendmal erzählt hast, woher kommt das? Es kommt jetzt, also ich vermute mal, dass sowas jetzt nicht einfach vom Himmel gefallen kommt, so huch, oh, ich kann ja gut reden. Was waren so die ersten Momente, wo dir aufgefallen ist, oh, Worte sind mir wichtig?
Gib dir erstmal so diese Rhetoriktrainer-Antwort, jetzt mal analytisch, fällt man da vom Himmel. Also, das ist eine Fertigkeit. Rhetorik ist eine Fertigkeit, eine Kunst, wie jede andere Fertigkeit auch, ist es aus meiner Sicht immer so ein bisschen Talent und auch natürlich auch ein bisschen Technik und ein bisschen Fleiß. Also man wird kein Zinedine Zidane nur mit Talent, man wird aber auch kein Zinedine Zidane nur mit Training. Das Schöne aber an einer Fertigkeit ist, dass man sie entwickeln kann. Jeder kann jede Fertigkeit entwickeln. Wenn wir heute Cello anfangen zu spielen, können wir besser werden. Wir werden keine Weltstars werden, wir werden keine Top-Cellisten werden, aber möglicherweise können wir das immer weiter treiben und irgendwann hört man sich das vielleicht sogar gerne an. So, das ist so die erstmal so die technische Antwort. Bei mir war es so, dass ich irgendwann auch im kirchlichen Kontext, also ich habe tatsächlich dabei wurde gefragt, ob ich für Oratorien mal damit als Sprecher, da gibt's immer auch so eine Sprecherrolle, dann das besetzen könnte, oder wurde auf Hochzeiten dann plötzlich gefragt, ob ich da Texte inszeniere. Und da habe ich gemerkt tatsächlich, dass ich so ein bisschen offenbar Atmosphäre machen kann, also dass ich Leute mit Worten erreiche. Und das ist für introvertierte Menschen übrigens ja sehr schön auch zu sehen. Ist ja nicht so, dass Introvertierte nicht wirken wollen, aber erstmal so im Alltag natürlich auch nicht, also wenn ich so einfach irgendwo im Raum bin, das dauert relativ lange, bis jemand gemerkt hat, dass ich überhaupt im Raum bin. Also ich muss meistens irgendwas runterwerfen oder so, dann, ach, da ist ja einer. Und aber wenn du dann natürlich im Fokus stehst, wenn du im Mittelpunkt stehst und wenn dir jemand die Bühne bereitet, das war für mich, glaube ich, immer auch ganz wichtig, dass mir jemand zunächst, ich habe mir die Bühne nie gesucht, ich habe sie nie genommen, also dazu hätte mir der Mut, das Selbstbewusstsein, das auch gefehlt wahrscheinlich, aber wenn ich sie dann bekommen habe, dann habe ich sie genutzt. Und das hat mir Freude gemacht. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich Menschen erreiche. Und so ging das dann immer weiter.
Was dann ja entsteht, ist so eine Art Intuition, ne? Dass du merkst, oh, das macht mir Freude. Vielleicht kann ich das ausbauen, vielleicht kann ich das nochmal machen. Wie bringst du oder wie hast du damals diese Intuition, na, hier Rhetorik, Worte, Reden, das ist irgendwie, mir liegt das, in Balance gebracht mit Feedback von anderen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass nicht alle immer gesagt haben, Mensch, René, du bist der nächste Cicero. Vielleicht wirst du auch mal negatives Feedback bekommen haben. Wie hast du deine Intuition in Balance gebracht mit externem Feedback?
Also zunächst einmal bin ich leider so ein Mensch, der negatives Feedback sehr viel ernster nimmt als positives Feedback. Das heißt, am Anfang hat mir tatsächlich erstmal positives Feedback geholfen. Da kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, dass jemand gesagt hätte, nee, du nicht, so geht das nicht. Weil es war ja auch erstmal nur dezent und ist aus dem Hobby immer weiter rausgewachsen und da sind die Leute ja milde. Also das war ja noch keine Profession und wenn du es professionell machst, gucken die Leute anders hin. Aber das hat mir, glaube ich, sehr geholfen, dass es am Anfang sehr viel mildes Umfeld gab und sehr wohlwollendes Umfeld gab. Und ich habe dann relativ schnell angefangen, das zu lernen, also Methoden zu lernen. Und das hat mir dann auch schon geholfen, mich wahrscheinlich zu behaupten und dann auch zu sagen, nein, Moment, also die Technik stimmt. Ja, vielleicht hat es jetzt nicht geklappt, aber die Technik grundsätzlich stimmt. Ja, also ich glaube, ich habe mir da dann auch so eine Sicherheit geholt über Ausbildung.
Wenn wir haben eben darüber gesprochen, woher das kommt. Es kommt nicht vom Himmel gefallen, es gehört auch Talent dazu, klar. Von wem hast du eher dieses rhetorische Geschick? Von deiner Mutter oder von deinem Vater?
Ich kann es überhaupt nicht sagen. Also ich erkenne das, also ich sind Musiker, also vielleicht, sie haben sich nie als Redner gezeigt, nie entwickelt, nie, also möglicherweise schlummert da in einem von beiden dieses Talent, vielleicht auch in beiden, ich weiß es nicht, aber sie haben es nie gezeigt und deswegen kann ich dir die Frage auch nicht beantworten, weil das ist nicht sehr typisch für unsere Familie. Also musizieren ja, aber reden, nein.
Wir waren eben schon bei der Bankausbildung. Mhm. Und wir hatten festgestellt, dass du durch den Zivildienst so eine Art Bruch hattest, dass du gemerkt hast, ja, ich habe mir das doch irgendwie alles ein bisschen anders vorgestellt. Wie ging es dann weiter nach der Bank?
Naja, also ich wusste im Grunde genommen vor der Bank schon, dass ich die Bank verlassen werde nach der Ausbildung, was mir eine gute Distanz gegeben hat zur Ausbildung, was mir dann wiederum auch geholfen hat, die Ausbildung gut zu machen. Ich glaube, dass Distanz zu den Dingen ein extrem wichtiges Vehikel ist, auch um das Wort erfolgreich nochmal zu verwenden. Ich glaube, das tut gut, gerade in dem Alter. Und dann bin ich studieren gegangen, Politik, Germanistik und Psychologie, und habe während des Studiums dann schon die Firma gegründet und mit einem, später zwei Erziehungswissenschaftlern zusammen dann die Communico quasi entwickelt. Hab aus der Bank Projekte mitgenommen, die mir geholfen haben, dann auch am Anfang das einen Cashflow zu haben, das Ganze zu finanzieren, und so hat sich das immer weiter hochentwickelt.
Und das hat sich ja in die Politik entwickelt, ganz am Anfang. Wie ist das entstanden?
Ja, in die Beratung. Also ich habe nie Politik gemacht.
Genau,
Ich würde das, glaube ich, auch nicht machen können, aus vielerlei Gründen. Aber ich habe ja Politik studiert im Hauptfach und habe auch politische Reden gehalten. Und darüber wurde jemand aufmerksam, damals der Referent von Klaus Kinkel, damals Außenminister, und hat mich dann an die FDP-Bundestagsfraktion empfohlen, sodass ich tatsächlich dann 2005 nach einigen Vorstellungsterminen und so weiter, da war ich auch schon als Rhetoriktrainer aktiv, dann Rhetoriktrainer der FDP-Bundestagsfraktion wurde und die tatsächlich dann auch 6 Jahre lang immer mal wieder in den Sitzungswochen mit verschiedenen Sessions begleitet habe.
Nimm uns doch mal mit in diesen Moment, wo das fix ist, dass du dass dieses Engagement dort startet, du nach Berlin fährst und dort ankommst.
Ja.
Wie hat sich das angefühlt?
Es war irre, weil also im Grunde genommen träumst du ja davon, wenn du Politik studierst. Also das ist ja so die meisten werden Journalisten oder was auch immer, aber ich habe immer davon geträumt, irgendwann mal einen Spitzenpolitiker zu beraten. Und für mich war das irre. Also du kommst dahin, du kriegst einen Sicherheitsausweis, du darfst in diese Gebäude rein. Ich durfte da mich ja zunächst mal überall frei bewegen und überall hingehen, und dann triffst du all die Leute natürlich, dann fährst du mit Sarah Wagenknecht Aufzug und sitzt neben Gysi in der Kantine, und dann hast du plötzlich Menschen, die du berätst, die du aus dem Fernsehen kennst und wo du später dann im Fernsehen sehen kannst, ob es angekommen ist oder nicht, ja, solche Sachen. Also das war schon irre, und ich war die ersten Male auch immer krank. Also wenn ich dann meine 3-4 Tage da hatte, dann konntest du mich in die Ecke stellen, ja.
Bei welchem dieser Menschen, die dort rumlaufen, bei welchem Politiker geht denn dein Rednerherz auf?
Ach, es gibt viele. Ich weiß gar nicht, ich darf eigentlich gar nicht so richtig auch darüber reden, ja. Aber es gab viele Politiker, und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt unbedingt an einem Namen festmachen muss. Ich habe ja auch nicht nur die FDP beraten, ich habe auch andere Parteien und Fraktionen betreut. Aber ich muss sagen, ich war insgesamt nicht vom politischen Betrieb beeindruckt und begeistert, weil da sind auch ernüchternde Dinge natürlich dabei. Also dass du siehst, dass sie auch gegen die eigenen Leute kämpfen statt gegen die anderen. Das stellt man sich ja vielleicht auch ein bisschen anders vor. Aber ich muss sagen, ich bin kein Lobbyist der Politik, mitnichten. Aber ich muss sagen, ich habe sehr viele interessante und sehr geradlinige und wirklich idealistische Persönlichkeiten da kennengelernt. Deswegen habe ich ein relativ großes Vertrauen auch in die Institutionen. Also ich kann vielen Verschwörungstheorien und vielen Vorwürfen, die da immer wieder gemacht werden, wenig abgewinnen, weil ich wirklich gesehen habe, was die zum Teil leisten, opfern und tun auch, ja.
Was keine Verschwörungstheorie ist, dass viele Politiker rumlabern. Wo ist denn die Grenze? Wie verläuft diese Grenze zwischen gut reden können und rumlabern?
Du, ich glaube, viele Politiker reden deswegen nicht gut. Also das sagt ihnen ja kein Rhetoriktrainer, das bringt ihnen keiner bei. Viele Worte nichts sagen ist ja kein Leitsatz der Rhetorik. War es bei Cicero nicht, ist es bis heute nicht. So, das heißt, das ist ja nicht wirkungsvoll und das nervt ja auch. Ich glaube übrigens auch nicht, dass es Politikverdrossenheit gibt, und das merkt man eigentlich an vielen Ecken und Enden. Aber so eine Sprachverdrossenheit, ich glaube, die ist schon tatsächlich da. Das ermüdet, das macht man sich, das taugt dann für die Heute-Show, aber es ist nicht wirklich, dass das Menschen begeistert. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass viele das Thema auch gar nicht ernst nehmen. Also ich habe das ja auch in meiner Zeit gesehen. Viele nehmen dieses Thema Rhetorik nicht sehr ernst. Es ist viel Learning by Doing. Sie sind natürlich auch sehr gefangen im Tagesgeschäft, haben vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Rhetoriktraining. Das ist ja das Nächste. Mhm. Buch mal ein Rhetoriktraining. Da gibt es ja unfassbar viele. Ja, sind die gut? Weiß ich nicht. Ja, also schreibst dir morgen auf die Visitenkarte, bist Rhetoriktrainer. Und dann haben vielleicht einige auch wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Also das brauche ich tatsächlich nicht. Dann mache ich es lieber alleine. Das kann natürlich auch alles sein. Und der Fokus muss mehr dahin gehen. Also es gab bei Stuttgart 21, wo wir gerade in Stuttgart sind, da gab es so einen Moment, wo Frau Merkel irgendwann mal sagte, wir müssen uns mehr Gedanken um Politikvermittlung machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was mehr in den Fokus auch kommt. Nicht um eine Show zu machen, darum geht es mir nicht, also das brauchen wir auch nicht, aber man müsste viel mehr erklären. Also Frau Merkel, der man ja auch viel vorwirft, ich nehme sie hier und da in Schutz und hier und da klage ich sie auch an. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich an ihr nicht mag, dass sie nichts bis kaum etwas erklärt. Mhm. Also sie spricht nicht mit uns. Ne? Und das ist noch so diese uralte Denke, glaube ich, repräsentative Demokratie. Ich bin gewählt und jetzt mache ich meinen Job. Aber ich glaube, es bräuchte mehr Teilhabe gar nicht im Sinne von Entscheidungen. Also ich bin auch kein großer Verfechter der direkten Demokratie unbedingt, aber ich möchte das erklärt bekommen und ich möchte, dass man mich ernst nimmt und mich sieht. Ja, man kann Menschen Ansehen verleihen, indem man sie ansieht und das vermisse ich an der einen oder anderen Stelle schon, ja. Aber das ist nicht jetzt bin ich etwas vom Thema abgekommen, um auf deine Frage zurückzukommen, das ist nicht gelernt oder das ist kein Ziel der Rhetorik, sondern das ist einfach passiert, ja, weil es eben keine Rhetorik gibt oder wenig Fokus auf Rhetorik.
Einen wichtigen Aspekt haben wir jetzt übersprungen. Dein Alter zu dem Zeitpunkt.
Da war ich noch sehr jung. Also ich bin
27?
2005, lass mich überlegen, kriege ich das jetzt auf die Schnelle ausgerechnet.
Ist dein Alter, nicht meins.
Ja, ich würde sagen, ja, 27, ja, kommt ungefähr hin, ne? 77er Jahrgang.
Ich meine, ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich mit 27 jetzt im Bundestag rumlaufen würde und im Fahrstuhl neben Sarah Wagenknecht stehen würde und beim Mittagessen neben Gregor Gysi sitzen würde und nach 3 Tagen, wie du es ja eben geschildert hast, physische Symptome hätte, hast du nicht an dir gezweifelt?
Nee, ich habe mich komplett überschätzt. Also ich habe Coaching-Sessions gemacht, 4 am Tag, 2,5 Stunden. Das waren 10 Stunden Coaching. Ja, da lachst du, weil du dich auch ein bisschen auskennst und da lachen wahrscheinlich alle, die sich ein bisschen auskennen. Und das jetzt 3 Tage. Ja. Und das natürlich auch mit einem natürlich auch enormen Druck. Also ich kann mich dran erinnern, das war ein Gespräch damals mit der Pressesprecherin, als ich das 3. oder 4. Mal zum Gespräch da war. Irgendwann habe ich mich erlaubt zu fragen, ob das jetzt mal eine Entscheidung gibt, weil, also Fahrtkosten, so wurde ja nicht übernommen und irgendwie das hat mich immer Zeit gekostet und alles da.
Im Bewerbungsprozess.
Vorstellig zu werden. Und dann sagte die, weiß ich noch damals, so diesen Satz, ja, aber Ihnen muss schon klar sein, falsches Wort, falscher Satz und da tritt jemand zurück. Ich meine, früher war das ja so. Heute habe ich so das Gefühl, kannst ja alles machen und musst nicht zurücktreten. Aber damals war das so. Ein falsches Wort, ein falscher Satz, ein Hitler-Vergleich an der falschen Stelle und du warst weg vom Fenster, aber richtig weg vom Fenster. Hertha Däubler-Gmelin war so ein Beispiel, das war ja auch zu der Zeit, und Busch, irgendwas Blödes über einen Busch in der Kantine, privat, ja.
Ach was.
Ja, ja, und dann hat die alle ihre Posten verloren und so weiter. Also das war damals natürlich auch noch ein bisschen ernster alles und das heißt, du bist auch mit einer großen Verantwortung natürlich, du musst sehr präsent sein und wenn du 10 Stunden am Tag coachst auf diesem Level und das 3 Tage hintereinander, danach war ich wahrscheinlich einfach auch völlig zu Recht krank.
Und die Zeit im Bundestag, die ging dann zu Ende, weil, warte mal, 2007 plus, wie lange warst du dort?
Ich war fast bis 2011, 2012, ich weiß es jetzt nicht so ganz genau.
Also ist 6, nochmal die FDP Jahre, rausgeflogen?
Nein, ich bin gegangen, kann ich dir ziemlich genau sagen. Also es gab, für mich war ja immer spannend Fraktionswechsel, also Fraktionsvorsitzwechsel.
Ach so.
Ich bin ja damals gekommen zu Zeiten von Wolfgang Gerhardt, dann kam Westerwelle. Dann kam Frau Homburger und dann kam Brüderle und da war dann Schluss. Also ich hatte dann zu den Leuten von Brüderle keinen wirklichen Draht mehr und dann war für mich auch irgendwann gut.
Wie war Guido Westerwelle?
Ich hatte nur wenig Kontakt zu ihm, auf dem Flurfest mal ein Gespräch, also er hat sich rhetorisch nicht ausbilden lassen, galt als auch recht als beratungsresistent. Ich mochte ihn schon zu Lebzeiten und ich mochte seine Schlagfertigkeit. Ich habe einen Vortrag gehört von ihm, wo er gar nicht über Politik gesprochen hat und also ich mochte ihn sehr. Ich habe einiges auch rhetorisch möglicherweise nicht verstanden, aber ich mochte ihn sehr, ich kam mit ihm gut zurecht.
Also jetzt so ein Laie wie ich würde sagen, Guido Westerwelle, großartiger Rhetoriker.
Ja, glänzend, natürlich, brillant. Fast zu perfekt. Also das ist ja, der konnte perfekt formulieren ohne einen einzigen grammatikalischen, stilistischen Fehler und das ist zum Beispiel etwas, was dich dann eher auch wieder distanziert. Also Perfektion, gerade in der Sprache, bringt Menschen eher auf Distanz, als dass sie sich mit dir verbinden.
Ich habe mir letztens, was habe ich mir denn angesehen? Das war eine Rede von Sarah Wagenknecht und ich glaube gar nicht so lange her im Bundestag und also ich finde das ja ich bin nicht in der Politik und ich habe auch da keine Erfahrung, deswegen ist es wirklich jetzt der Blick von ganz weit außen. Ich finde, das ist ein ganz unangenehmer Umgang. Einer redet, die Partei applaudiert die ganze Zeit, die anderen rufen die ganze Zeit rein, wenn sie überhaupt anwesend sind.
Ja.
Also welche Rolle spielt überhaupt Rhetorik? Weil die einen, also wenn jetzt Gelb redet, hört Grün sowieso nicht zu, Rot meckert die ganze Zeit und andersrum genauso. Also wozu das Ganze überhaupt?
Ja, im Grunde genommen musst du es als das sehen, was es ist. Es sind sogenannte Fensterreden. Also das ist Demokratie theoretisch, aber es ist natürlich die Wahrheit. Erstmal, sie sprechen im Grunde genommen nicht zum Parlament. Das ist übrigens etwas, was ich auch oft mit gearbeitet habe mit den Abgeordneten da an dieser Einstellung auch, weil viele Zwischenrufe sind völlig irrelevant, weil sie nimmt überhaupt keiner wahr. Das heißt, du musst überhaupt nicht darauf reagieren, du kannst sie einfach ignorieren, die hört kein Mensch, die werden möglicherweise nicht mal protokolliert, wenn der Protokollant sie nicht hört. So, und das heißt, im Grunde genommen sind es wirklich Fensterreden. Also du hältst diese Rede fürs Volk, beziehungsweise für die Journalisten, die sich das anschauen. Ich glaube, wenige Bürger schauen sich Bundestagsdebatten an, es sei denn, es sind irgendwie besonders spannende Generaldebatten oder so, aber die wenigsten Leute werden sich das anschauen. Aber Journalisten schauen sich das möglicherweise an und für die hältst du die Rede. Und da macht es dann auch Sinn, sich ein bisschen Mühe zu geben, aus meiner Sicht.
Und mir kommt es so vor, dass als Politiker ist eine der absoluten Erfolgsvoraussetzungen ein dickes Fell. Also was die da sich ja alles anhören müssen, finde ich zum Teil also krass und beeindruckend. Wie hast du das damals mitgenommen?
Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin kein Verteidiger der Politiker. Ich bin auch sehr dafür, sie zu kritisieren in der Sache. Aber wir kritisieren sie ja nicht nur in der Sache, wir kritisieren sie ja sehr schnell auch sehr, sehr persönlich. Mhm. Und da werden Dinge natürlich oft auch aus Zusammenhängen gerissen und es wird sehr hart geurteilt. Und das gefällt mir nicht, weil ich die Menschen in Schutz nehmen will oder so. Und einige haben es wahrscheinlich auch verdient, aber weil so natürlich kein Diskurs zustande kommt. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wir beschweren uns immer darüber, dass Frau Merkel sich in nichts festlegt und nicht klar ist. So, aber wenn sie dann mal klar ist, also ich kann mich an diese Debatte mit, was war das, Steinmeier noch erinnern, wo sie gesagt hat, die PKW-Haut wird's mit mir nicht geben. Dieser Satz flog ihr dann irgendwie jahrelang um die Ohren. Und selbst Schulz 4 Jahre später im Kanzlerduell hat ihr diesen Satz dann als Vorwurf sozusagen wieder aufs Tapet gebracht. Und da würde ich mich als Politiker natürlich schon fragen, ja, was soll das? Dann lege ich mich doch am besten gar nicht mehr fest. Mhm. Das heißt, weißt du, was ich sagen will? Das Ganze ist immer systemisch. Also ich wäre sehr dafür, Politiker zu kritisieren in der Sache, von mir aus hart und leidenschaftlich, aber etwas fairer im Umgang zu sein, etwas, also ihnen nicht die Würde dann auch anzutasten, was wir dann ja gleich immer machen in unserer Vernichtungseuphorie. Und dann würde, glaube ich, auch jeder Diskurs viel ehrlicher ablaufen und dann würden die sich wahrscheinlich auch sehr viel mehr trauen. Aber wenn du dich morgen schon fragen musst, wie formuliere ich das denn jetzt, damit ich mal keinen Shitstorm bekomme oder damit ich nicht auf die Schnauze falle und zerschrieben werde und so weiter, dann ist das ja keine gute Voraussetzung für einen Diskurs. Also da müsste ich ja jetzt auch Angst haben. Man muss ja, also wirklich bei dieser Vehemenz an Reaktionen zum Teil, ich hätte da ich mache mir so schon Sorgen manchmal, auch jetzt, das ist ja auch wieder offiziell, ich nehme Politiker in Schutz, das ist für viele wahrscheinlich schon wieder Anlass genug, das dementsprechend auch zu kommentieren. Und das ist so ein raues Klima geworden, das ich zum Teil wirklich verabscheuenswürdig finde.
Du hast gerade ein Wort benutzt, was auch worüber Gerald Hüther ein Buch geschrieben hat. Gerald Hüther auch schon Gast in diesem Podcast gewesen, auch er hat darüber geredet, im Gespräch Würde. Mhm. Wie erklärst du dir, dass wir immer würdeloser miteinander reden?
Na, ich habe das Gefühl, dadurch, dass alles immer so ganz schnell gehen muss und dass wir immer ganz schnell irgendwie über irgendetwas urteilen müssen. Also heute beispielsweise, gerade als ich auf dem Weg hierher ist, heute ist ein Haldensleben, sind zwei Menschen irgendwie sind gestorben, man weiß nicht genau warum und welche, ob es Polizei sagt, wahrscheinlich gibt es keinen Zusammenhang, aber da kochen jetzt schon irgendwie wieder die Emotionen und die Kommentare und war es ein Giftgasanschlag oder nein? Also das ist mal ein Beispiel, ein dezentes Beispiel. Ich hoffe für die Hörer, dass wenn sie es hören, dass das alles schon wieder längst vergessen ist und sie das jetzt googeln müssen, um rauszubekommen, wovon ich überhaupt spreche. Aber ich habe diese Vehemenz an Reaktionen, das muss alles ganz schnell gehen. Weißt du, und ich glaube, dass wir noch lange, bevor wir uns in ein Thema reingearbeitet haben, dann müssen wir schon irgendwie eine Meinung haben und die müssen wir dann natürlich besonders vehement vertreten. Und ich glaube, dass wir in der Sache manchmal überhaupt noch gar nicht so weit sind, dass wir miteinander sprechen können und dann wird's halt persönlich. Also Beispiel Greta. Worüber reden wir? Wir reden ja nicht über ihre Argumente. Wir reden ja gar nicht über, da geht's ja hauptsächlich um Kohle und so weiter. Wir reden gar nicht über die Ziele. Ich wette mit dir, die meisten Leute können überhaupt nicht die Ziele von diesen Demonstranten jetzt aufzählen, weil sie die Agenda gar nicht kennen. Sondern gleich, da wird dann Sachen hineininterpretiert wie Verbote und so weiter. Und weißt du, man könnte sie ja widerlegen. Aber das tut man nicht. Man bezichtigt sie. Man widerlegt nicht, man bezichtigt. Und das geht natürlich ins Persönliche und das geht dann auch an die Würde. Und das läuft aus meiner Sicht hier schief.
Also das ist ein Phänomen, was sich sehr stark verbreitet. Ein Beispiel, was mir spontan einfällt, ist Edward Snowden.
Ja.
Ich glaube, da war das genauso. Es ging halt erstmal darum, okay, uns fällt auf, die CIA hört alles ab. Finden wir jetzt nicht so cool. Wo sind da eigentlich die Grenzen und so weiter und so fort. Dann gab es Edward Snowden und alle haben nur noch über Edward Snowden geredet. Und das ist ja der Schlimmste und der hat uns verraten und kann sich nicht mehr hier blicken lassen. Und auch da, es ging weg von der Sache hin zur Person. Es ist einfach auch viel leichter, über Personen zu reden.
Ja, ja. Ja gut, es braucht meistens ja eine Person, um ein Thema Relevanz zu
genau,
geben. Natürlich.
Das ist
das Problem. Also das Gesicht braucht es. Ja. Also Greta hat es offenbar gebraucht, um dieses Thema in seiner Dringlichkeit, die ja seit circa 30 Jahren besteht, dann wirklich auch mal zu materialisieren. Aber wie gesagt, wir machen uns dann meines Erachtens nicht mehr die Mühe, in ein Thema wirklich einzutauchen, eine Ahnung zu entwickeln und dann auch eine Haltung möglicherweise zu entwickeln, aber ganz schnell eben eine Meinung. Und da müssen wir auf vielen Hochzeiten tanzen und müssen immer was dazu sagen. Ich glaube, es wäre besser, wirklich mal die Klappe zu halten, einfach mal abzuwarten, bevor man wirklich dann sich da schon streitet und zerlegt, dass man einfach mal wartet, bis man Ahnung hat, einfach mal nichts sagt, bis tatsächlich irgendwie ein Fundament von Ahnung da ist.
Du machst sehr häufig das Gegenteil, du stehst auf vielen großen Bühnen und kannst nicht warten, sondern musst dann was erzählen. Auf welcher Bühne, welcher Auftritt, welche Keynote fällt dir ein, wo du durch deinen Auftritt, durch deine Rede am meisten über dich selbst gelernt hast?
Ich bin jemand, der sehr viel natürlich über Worte nachdenkt und ich glaube, ich lerne am meisten dann, wenn mir auch Leute zeigen, dass ich vielleicht zu weit gegangen bin mit dem Humor oder dass man, wie schnell man Menschen auch möglicherweise verletzen kann, auch wenn es nicht böse gemeint war. Also da gibt's so ein, zwei, drei Erinnerungen, die ich habe, wo ich salopp war, also ich arbeite gerne mit Humor, es ist immer ein zweischneidiges Schwert, wie alles, wie Ironie, wie Provokation kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Und ich glaube, das sind so Rückmeldungen, also wenn jemand sehr, es bedeutet mir sehr viel, wenn jemand sehr genau zurückmeldet, also das gibt mir dann oft sehr zu denken auch.
Mir ist aufgefallen in der Vorbereitung zu diesem Gespräch, dass du auch das ein oder andere Buch geschrieben hast und du reagierst, ich weiß nicht, ob du es heute noch machst, zumindest hast du es früher gemacht, du reagierst auf negative Amazon-Reviews. Warum? Was, welche Idee hattest du dabei?
Also ich tatsächlich habe ich mir das abgewöhnt, komplett, auch schon seit einigen Jahren. Ich würde das auch jedem empfehlen, weil man natürlich dann Menschen auch noch ein bisschen zusätzliche Macht. Aber ich habe so natürlich so ein unglaublich, also erstmal nimmt man das am Anfang, glaube ich, das wird jedem passieren, wenn du das erste Mal, das allererste Buch, das ich war ja im Büchlein veröffentlicht habe, in die Kunst der Präsentation, und dann kam eine ganz böse Kritik, und dann habe ich auch noch rausgerichtet, ein Kollege, also auch ein Präsentationstrainer, der dann unter anderem schrieb, dass er nichts Neues durch das Buch gelernt hätte, wo ich dachte, ja gut, du Vogel, also Entschuldigung, aber ja, das ist, Dirk Nowitzki liest ein Buch über Basketball und regt sich auf, dass er da nichts Neues gelernt hat. Das fand ich dann nicht fair, zumal es ja auch nicht kenntlich war. Also wenn er geschrieben hätte, ich bin Präsentationstrainer und habe da nichts Neues gelernt, dann hätte das auch noch dem, ich sag mal, dem Laien auch noch die Chance gegeben zu sagen, ja gut, aber ich bin Laie und vielleicht lerne ich ja tatsächlich, also das fand ich extrem unfair, deswegen habe ich darauf reagiert, wobei tatsächlich nicht als Antwort, sondern ich habe den Kontakt zu ihm gesucht. Das ist übrigens mein Weg inzwischen, also ich suche, wenn mir etwas wirklich zusetzt, dann suche ich gerne die Auseinandersetzung mit demjenigen. Ich habe jetzt eine Riesenabhandlung im Netz gelesen von einem Verschwörungstheoretiker, der auf Seiten untersucht hat, wie ich da agiere und von wem ich wohl bezahlt werde und dass ich durch bestimmte Gesten auch gezeigt hätte, dass ich zumindest bei den Illuminaten oder
ach so.
Ja, also das war völlig wirr, aber zum Teil auch verletzend, wo ich dachte, ja, und jetzt, weißt du, gut, wenn du das unbedingt schreiben musst, schreib, aber so richtig schön ist nicht. Und ich habe, weißt du, ich denke immer, meine Kinder werden das irgendwann mal lesen. Und das finde ich, die Vorstellung finde ich dann nicht so lustig. Und dann habe ich den angemailt. Und das hat dann übrigens auch eine interessante Folge gehabt. Wir haben uns dann getroffen in Hamburg, um uns zu unterhalten, weil ich sagte, dann rede ich mal mit einem Verschwörungstheoretiker, ich mache mir viele Gedanken um die, also jetzt treffe ich mal einen. Und das war übrigens ein ganz, es geht jetzt für, bis vom Thema weg, aber
nee, ist mega spannend.
Für mich auch ein unglaubliches Highlight eigentlich. Also erstmal fand ich das Gespräch toll. Und es gab am Anfang, gleich am Anfang, wo wir uns ein bisschen vorgestellt haben, so wie wir uns heute auch so mit wenigen Sätzen uns vertraut vorgestellt haben, sagte er, ich bin ein Wahrheitssuchender. Und ich liege auch falsch, das weiß ich, aber ich möchte nach der Wahrheit suchen. Und weißt du, das war so verrückt, weil ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe und war in Opposition und ich wusste, ich kriege dich mit Logik und mit Argumenten und dann werde ich dir zeigen, wie bescheuert du doch bist und wie falsch das alles ist. Und dann sagte er diesen einen Satz, ich bin Wahrheitssuchender. Und weißt du, gegen einen Verschwörungstheoretiker hätte ich gerne gekämpft, aber gegen einen Wahrheitssuchenden wollte ich nicht kämpfen. Und dann wurde dieses Gespräch komplett anders, als das eigentlich von mir so vorgesehen war oder erdacht war. Und auch da habe ich wieder mal gesehen, wie kraftvoll ein einziges Wort sein kann und wie sehr uns ein einziges Wort aus der Bahn werfen kann.
Was war das Ergebnis, wenn ich fragen darf?
Es gab keine, also wir haben uns jetzt, es gab kein Ergebnis, dafür hatten wir auch viel zu wenig Zeit gehabt, aber wir haben auch nicht über mich gesprochen, über seine Interpretation, das hat mich dann noch nicht mehr so interessiert, sondern wir haben eher darüber gesprochen, ja, wie wirklich ist die Wirklichkeit und was ist eigentlich Wahrheit und welche Interessen werden wie und so weiter, also das fand ich eher spannend und das war, ja.
Wie erklärst du dir das, dass manche Menschen zum Wahrheitssuchenden werden oder zum Verschwörungstheoretiker, wie auch immer, und sich, ich meine, es ist ja, die steigern sich ja da in Dinge herein, also jetzt bei dir irgendwelche Gestiken und Mimiken abzulesen, zu interpretieren, das ist ja die höchste Form der Übertreibung. Wie erklärst du dir das, dass jemand das macht?
Irgendwie finden das offenbar einige Menschen wahnsinnig spannend, die Vorstellung, dass es so ein Geheimbund gäbe, der eben für all das Schlechte auf der Welt verantwortlich ist. Und ist ja vielleicht auch ganz praktisch die Vorstellung, dann hat man selber auch wenig Verantwortung für das Schlechte auf der Welt. Ich weiß es nicht, das fasziniert, glaube ich, Menschen schon immer. Und die Vorstellung, und das wird befeuert natürlich auch durch viel fiktionale Romane und ich könnte mir vorstellen, dass das viele Leute irgendwie fasziniert, diese Vorstellung, dass es da Mächte gibt, die das alles organisieren und dass Merkel dann eine Marionette von was auch immer, der Deutschland GmbH, keine Ahnung. Also ich glaube, dass das viele Menschen einfach irgendwie, weiß ich nicht, fasziniert. sich da reinzusteigern.
Vielleicht hat das ja auch so einen religiösen Charakter und bietet halt.
Ne? Ja, genau.
Da sind also wieder beim Thema Glauben von Anfang an.
Ich glaube, dass dass da kommt einiges zusammen. Also ich habe jetzt einen sehr klugen Text von Pinker gelesen, der sagt also, dass vieles ist, kannst du damit erklären, dass im Moment drei Dinge hier problematisch sind. Erstens, wir haben nicht so die richtig positiven Zukunftsaussichten. Also wenn wir über die Zukunft nachdenken oder sprechen, dann ist das gar nicht mehr so positiv, sondern mit sehr viel Sorge belastet. Das zweite ist dieses immer weiter erodierende Vertrauen in die Institutionen, in die Politik, in den Rechtsstaat, in die Demokratie, in all diese Dinge. Und das dritte ist, dass es keine große Vision außerhalb von Religion gibt. Und dann, das wäre jetzt dein Punkt, ja. Und das führt eben dazu, dass Menschen sich dann andere Felder suchen, die ihnen ja möglicherweise Halt gibt, ja.
Wir sind von den negativen Amazon-Reviews gekommen.
Ja.
Und ich fand das, also das war jetzt auch mein Eindruck, dass du irgendwann aufgehört hast, darauf zu reagieren.
Ja, ja, ja.
Und also ich muss ja vollständig halber sagen, es gibt nicht viele davon. Ja, nicht, dass die Zuhörer jetzt denken, nein, um Gottes Willen, was schreibt der René denn da für Bücher?
Ja, ja.
Fantastische Bücher. Und ich finde das halt krass, dass du als Autor reagierst und du reagierst super freundlich, sehr sachlich und dann wird dir auch noch deine Kritikfähigkeit abgesprochen.
Ja.
Und es scheint, dass kritikfähig zu sein, es heißt, seine Klappe zu halten und alles zu akzeptieren.
Nein, es gab ein, wahrscheinlich hast du das dann noch gelesen, es gab bei Respekt gab es eine ganz schlechte Kritik und hauptsächlich hat sie sich manifestiert. Ich habe eine Geschichte da erzählt in dem Respektbuch, die ich irgendwo mal gehört habe.
Genau, das habe ich gelesen.
Und ich konnte sie nicht zuordnen. Ich habe sie aber, ich fand sie großartig, weil sie etwas sehr Wichtiges transportiert. Und dann habe ich diese Geschichte in dem Buch als Geschichte gekennzeichnet und nacherzählt. Und dann hat eine Frau, fand das ganz furchtbar und hat Copy and Paste, das so, es steht sogar in der Überschrift, kann man dann nachlesen, wenn das interessiert. Und das hat mich so getroffen, weil ich so, gerade in diesem Buch Respekt, so intensiv Quellennachweise und da, ich habe wirklich fast wissenschaftlich gearbeitet. Ich würde es wahrscheinlich heute sogar anders schreiben, dieses Buch, weil es fast wie so eine Magisterarbeit auch irgendwie, da war ich noch sehr geprägt und das ist extrem wissenschaftlich und extrem sauber gearbeitet. Aber diese Geschichte kannte ich eben nicht. Und dann hat sie mir das geschrieben und dann habe ich ja sogar recherchiert, weil sie mir einen Hinweis gegeben hat in ihrer schlechten Kritik, woher das kommt. Und dann habe ich das recherchiert und rausbekommen und habe dann sogar auch den Verlag angehalten, das ab der nächsten Auflage zu ändern und habe es auch da zugeschrieben. Und das fanden aber dann irgendwie andere tatsächlich so als, keine Ahnung, als Schuldeingeständnis, als muss schon was dran sein, guck mal hier, so, ja, wo ich dachte, ja, ihr Vögel, also eigentlich wollte ich jetzt, ich habe das angenommen und versucht sportlich zu nehmen und konstruktiv und das war auch, glaube ich, so mein Learning damals zu sagen, nee, das hat überhaupt keinen Sinn, also ich möchte ich möchte das, ja, also ich, bei YouTube oder sowas, ist das ja auch ständig. Ich bin kein politischer Redner, aber es gibt natürlich auch schon mal vielleicht eine politische Botschaft, die Leuten, vor allen Dingen, wenn sie für Toleranz wirbt, überhaupt nicht gefällt. Das würde, glaube ich, das nur noch stärker machen und den Leuten nur noch irgendwie ein Gefühl von Macht geben, wenn ich darauf reagieren würde.
Wie komme ich jetzt von Gefühl von Macht zu Crashkurs in Kommunikation? Egal. Dann
machen wir es einfach.
Wir machen einfach einen
die Leute werden denken, du hast hier schon irgendwas dabei.
Genau, wir machen einfach einen harten Cut.
Ja.
Ich habe so ein bisschen die Idee steckt dahinter und das auch mit Blick auf die Menschen, die uns jetzt zuhören. So, ich habe versucht, so Situationen herauszusuchen, die jeder von uns irgendwie kennt oder früher oder später einfach erleben wird und was der Vollprofi René dazu
jetzt
sagt.
Jetzt sind wir über Rhetorik.
Genau.
Okay, dann los.
Also, stellen wir uns vor, meine Aufgabe ist es, vor einem kleinen Kreis, 30 bis 40 Personen, einen 15-minütigen Vortrag zu halten. Und wenn ich das noch nicht oft gemacht habe, könnte ich mir möglicherweise die Frage stellen, soll ich das jetzt auswendig lernen alles? Oder nehme ich Karten? Oder mache ich mir so ein paar Stichpunkte und improvisiere dazwischen? Was ist, wenn es das überhaupt gibt, was ist zu empfehlen?
Da steckt eine Menge drin jetzt schon. Also, wichtig ist, dass du eine Grundstruktur im Kopf hast. Ich werde oft gefragt, es gibt ja viele Redner, die so wunderbar frei vortragen. Christian Lindner kann eine Stunde frei reden und sagen alle, wie schafft er das? Ja, also wenn du eine gute Struktur hast, also eine Grundstruktur, dann kommst du da auch durch. Das heißt, wenn du weißt, wie möchte ich in die Rede einsteigen, was sind so vielleicht diese drei, diese berühmte rhetorische Trias, was sind so meine drei Hauptteile, die ich da erklären möchte und womit möchte ich die Leute entlassen? Und wenn du diese grobe Struktur in deinem Kopf hast, dann kommst du auch durch den Vortrag durch, behaupte ich. Also wenn mir Leute sagen, ich vergesse oft den roten Faden, ich verliere den roten Faden, dann inzwischen bin ich da recht hart, weil ich sage, na, dann taugt der rote Faden nichts. Also viele Menschen verwechseln Aufzählung oder Aneinanderreihung mit Struktur, aber das ist es eben nicht. Das heißt, du brauchst eine klare Struktur. Und jetzt gibt's natürlich die Möglichkeit, in dieser Struktur kannst du wunderbar improvisieren auch. Also jeder, der ein bisschen Sprachgefühl mitbringt, und die meisten Menschen tun das, die meisten Menschen haben einfach auch eine gute Sprache, die kommen dann meistens dadurch. Das heißt, auswendig lernen muss man aus meiner Sicht da nichts, kann aber. Es kann einem ja auch Sicherheit geben. Also ich würde vielleicht Einstieg und Ende, was ja so die neuralgisch wichtigen Punkte sind, tatsächlich möglicherweise auch, zumindest muss es so sitzen, dass es auch stressresistent sitzt, dass man dich auch nachts um zwei anrufen kann und du schaffst es, diesen Opener auf die Beine zu bringen. Also da wäre ich schon geneigt, ungeübten Rednern zu empfehlen, das sehr safe zu haben. Und innerhalb der Struktur kannst du dann improvisieren. Aber was ich auch schon gerne mache, ich arbeite schon gerne mit oder vermittle Menschen auch schon gerne, dass sie an der Sprache arbeiten können. Also man kann ja Sprache schön machen. In der Schule haben wir leider nur gelernt, rhetorische Figuren zu suchen, zu analysieren und zu definieren.
Stimmt, ja.
Und deswegen haben wir eine gesunde Distanz zu rhetorischen Figuren. Leider hat uns nie jemand gesagt, dass wir selber in der Lage sind, sehr schnell rhetorische Figuren auch zu schaffen und Sprache damit ja auch schön zu machen. Und deswegen ist rhetorische Arbeit schon auch eine Arbeit mit Sprache. Und wenn du dann Formulierungen hast, die wirklich exzellent sind, die schön sind, die dir selber gut gefallen, dann wirst du sie wahrscheinlich auch genauso vortragen. Das merkst du daran, wenn du zum Beispiel einen Witz hast, den du sehr gerne und sehr gut erzählst, dann wird sich dieser Witz einschleifen. Also du wirst nicht, wenn du ihn 10-mal erzählst, 10 verschiedene Variationen haben, sondern du wirst irgendwann dahin kommen, dass du die optimale Lösung gefunden hast für diesen Witz. Und das gibt's eben auch für die Rede. Und das wird immer eine Mischung sein. Jetzt hast du noch, in der Frage war noch was anderes drin. Ich halte es nicht für den Königsweg, ohne Manuskript nach vorne zu gehen.
Mhm.
Ich halte es für den Königsweg, ein Manuskript zu haben und es dann nicht zu benutzen.
Mhm.
Warum? Weil wenn du vorne stehst und hast nichts dabei, nimmst du unbewusst, vielleicht auch bewusst, beides ist gleich schlechte, ja, im Grunde genommen, nimmst du den Druck mit, dass du weißt, wenn du jetzt nicht weiterkommst, dann verbrennst du da vorne.
Stimmt.
Ja. Und wenn du irgendwo was liegen hast, das musst du nicht mal in der Hand haben, das reicht, wenn das da irgendwo liegt, dann weiß dein Unbewusstes, ja, was soll passieren. Ne? Also wenn ich jetzt nicht mehr weiter weiß, du hast ja auch ein paar Notizen liegen, damit du durch das Gespräch kommst, und wenn du mal nicht weißt, was wollte ich denn noch fragen, dann schaust du drauf und dann holst du dir deine Idee und dann geht's weiter. Und das halte ich für den Königsweg. Und es gibt übrigens auch sehr viele tolle Redner, Kollegen auch, ja, Jörg Löhr ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff, oder Klaus Korbiol, der Inhaber und Gründer vom Schindlerhof. Wenn du die mal siehst, die haben ganz oft wirklich irgendwo einen Notenständer stehen und da haben die ihr Manuskript. Und Dieter Nuhr hat ein Manuskript. Ja, ganz viele Leute haben irgendwo was liegen oder ein iPad oder was auch immer, und um nachschauen zu können, wenn es denn nötig ist.
Mhm.
Ja.
Das bringt mich direkt zu einem nächsten Szenario, der Blackout. Also, letztes Ereignis, wo mir das passiert ist, war bei der Buchvorstellung auf der Leipziger Buchmesse im März. Präsentation, und es gab einen Slide. Ich habe dann so Bilder im Hintergrund, ich präsentiere mal mit Bildern, und ein Bild, und ich hatte absolut keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte,
ja,
sollte, musste.
Ja.
Mittlerweile habe ich gelernt, bevor ich das sage, was ich gelernt habe, kennst du das noch? Ist das dir jetzt völlig fremd? Oder wie würdest du damit umgehen, wenn dir das passiert?
Also erst einmal müssen wir mit dem Wort Blackout ein bisschen aufpassen, weil das Wort Blackout manchmal so verwendet wird und es gar nicht gemeint ist. Wenn du wirklich einen Blackout hast, geht nichts mehr. Dann da liegt ein Schalter um, da fällst du in eine Duldungsstarre, ja, da geht nichts mehr. Aber wir sagen oft Blackout und meinen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, so wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen tatsächlich, wenn du jetzt ein Manuskript gehabt hättest, offenbar hattest du keins.
Ich hatte immerhin, ich hatte als Struktur hatte ich schon Bilder,
ja, okay.
Aber die haben mir dann leider nicht geholfen.
Hat ja nicht gereicht. Also dann könntest du nachschauen. Aber was du auch immer machen kannst, ist eine Pause. Eine Pause von bis zu 3 Sekunden wird immer als dramaturgische Pause wahrgenommen und nicht als, der ist wohl aus dem Konzept Pause. Das heißt, du hast wirklich eigentlich eine Menge Zeit, dir das Bild anzuschauen und zur Not was Neues zu erfinden, wenn dir nicht einfällt, was du dazu sagen wolltest. Ja, fällt dir aber, kannst ja irgendwie assoziieren zu dem Thema, was da gerade ist. Und was mir immer hilft, also wenn ich mal wirklich so gar nicht weiter weiß und Angst habe, jetzt über die 3 Sekunden zu kommen, dann sage ich gerne so, okay, wo stehen wir jetzt? Nur jetzt haben wir über Struktur gesprochen, dass die uns hilft. Wir haben darüber gesprochen, dass man wissen sollte am Anfang, wie man gut einsteigt und so weiter. Dann mache ich nochmal so eine kleine Wiederholung. Das nervt die Leute nicht. Währenddessen kann ich dann überlegen, weil ich greife auf mein Ultra-Kurzzeitgedächtnis zu. Mhm. Das ist relativ einfach. Also mich daran zu erinnern, was wir gerade besprochen haben, ist nicht so schwer. Und das kann ich recht stressresistent und irgendwie auf mental kleiner Flamme. Und währenddessen kann ich mich organisieren und überlegen, was wollte ich denn jetzt noch, wie rette ich das jetzt? Und was man einfach auch erkennen muss, und das hilft meistens den Leuten, wenn ich das in die Leute reinkriege, auch gefühlsmäßig, jetzt nicht nur auf der Erkenntnisebene, weißt du, eigentlich schätzen wir sowas, weil das sind eigentlich die Momente, wo du dich als souveräner Redner präsentieren kannst. Denn was ist Souveränität? Souveränität heißt doch nicht perfekt durchkommen. Da brauchst du einen Fleiß, Disziplin, Technik, ja. Aber Souveränität ist doch eben genau das nicht. Souveränität bedeutet, Fehler zu machen und damit umzugehen. Und das ist sehr kurios, weil die Leute das eher wirkungsästhetisch stärker empfinden als Perfektion.
Also meine rhetorische Pause, die war nicht 3 Sekunden, sondern ich habe genau das gemacht. Ich habe nämlich mittlerweile gelernt, einfach, also mein Körper spürt Panik.
Ja.
Ich versuche trotzdem ruhig zu bleiben, habe mich zu dem Bild gedreht und habe mir alle Zeit genommen, die ich brauchte.
Ja.
Und es wurde mir später her so ein paar Leute im Publikum, Verlag war ja auch da und so, die haben gesagt, ja, es war so geradezu lang.
Ja.
So, wenn ich so 2 Sekunden schneller gewesen wäre, also ich glaube, es waren so 8, 9 Sekunden.
Ja.
Wenn ich 2 Sekunden schneller gewesen wäre, hätte man das überhaupt nicht gemerkt.
Ja,
sondern ich hätte einfach nur eine Pause und
genau,
das sacken lassen und so weiter und so fort. Es war ein Ticken darüber. Mein Gott, ich kann mit diesem Unperfektsein mittlerweile, komme ich damit immer besser zurecht. Von daher, aber den Aspekt mit dem, wo stehen wir jetzt eigentlich,
der
finde ich super.
Ja.
Man erinnert sich ja dann selbst wieder dran.
Genau, und dann kannst du du brauchst dann gar nicht so die Stille, weil die Stille kann ja auch blockieren, dich selbst auch blockieren. Aber wenn du so ein bisschen plauderst über das, was du gerade schon im Grunde genommen gesagt hast, dann kannst du auch nachdenken gleichzeitig, was war da los? Und dann kommst du möglicherweise auch wieder rein. Und dann gerne auch einfach reden. Das ist auch noch so ein Tipp, wenn du nochmal in die Situation, einfach reden. Weil die Sätze, wenn da 1, 2 Sätze jetzt nicht sehr sinnvoll sind oder nicht sehr gehaltvoll sind, das versendet sich ja alles.
Ja.
Dann, da können die Leute sich überhaupt nicht dran erinnern. Wir haben immer diesen perfektionistischen Anspruch, dass wir denken, die können sich an alles erinnern. Nein, die Rede wird nicht mitprotokolliert, das wird nicht veröffentlicht. Die Leute können sich nicht daran erinnern. Also ich will nicht wissen, wie viel Fehler ich allein jetzt hier in diesem Gespräch gemacht habe. Grammatikalisch, stilistisch, was auch immer. Aber mir ist es egal und ich spreche weiter und dann ist es meistens den Leuten, die das hören, auch total egal. Die kriegen das gar nicht mit, dass ich irgendwelche grammatikalischen, weil sie sich nicht dafür interessieren. Menschen sind nicht so. Also Menschen, die sich jetzt dafür interessieren und das zählen und protokollieren, die haben auch sonst wenig Freunde, behaupte ich. Ja.
Du hattest eben schon das Thema Humor angesprochen, weil du es selbst gerne benutzt. Das ist ein weiteres Szenario, was möglicherweise der ein oder andere kennt, der uns zuhört. Nehmen wir an, jemand hört, ja Mensch, hier für ein guter Vortrag, der lebt von Humor. Und jetzt geht jemand hin und sagt, okay, manchmal bin ich ein bisschen witzig, ich baue jetzt Witze in meine Rede ein. Ist das eine gute Idee?
Nein. Also eine Rede muss unterhaltsam sein, nicht humorvoll. Das wird gerne verwechselt. Es wird auch leider immer mehr proklamiert und in Rhetorik für Einsteigerbüchern steht das gerne drin. Humor ist ein fantastisches Vehikel, um Menschen etwas beizubringen. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Also Humor, wenn wir über Dinge lachen können, dann haben wir sie verstanden. Also ich finde es einfach, Humor ist eine Köstlichkeit, ist wunderbar. Aber es ist kein hinreichendes, nicht mal ein notwendiges Merkmal für eine gute Rede. Und deswegen kann man da sehr entspannt sein. Ich sag immer, wenn du heute Abend mal hingehst und schreibst deine 5 liebsten Filme auf, dann guck mal, wie viele davon lustig sind.
Mhm.
Ich behaupte die wenigsten. Und wenn ich das bei Reden das Gleiche, wenn ich die 5 Reden aufschreiben müsste, die mich am meisten beeindruckt haben, sowohl die Reden, die ich selber live erlebt habe als Zuhörer, als auch die Reden, die ich vielleicht einfach nur bewundere, weil sie da sind, wie zum Beispiel die Rede von Martin Luther King oder eine Rede von Astrid Lindgren oder von Mark Twain, die sind alle nicht lustig. Also Mark Twain ein bisschen vielleicht, aber die anderen beiden null. Und von daher unterhaltsam ja, humorvoll nein. Und Menschen, den Humor liegt, herzlich gerne. Aber wenn das nicht der Fall ist, ist das auch nicht weiter schlimm.
Mhm. Verlassen wir die Bühne, verlassen wir dieses Setting vor Menschen reden und kommen zu zwischenmenschlichen Beziehungen. Auch da geht es ja um Reden, um miteinander kommunizieren. Das ist auch ein Thema, was mich persönlich schon lange umtreibt. Wie gelingt es, Gefühlen die richtigen Worte zu verleihen?
Na, erstmal sind ja die Worte sehr spezifisch in Bezug auf die Gefühle. Ich glaube, die viel spannendere Frage ist, spüre ich wirklich, was ich da fühle? Ja. Und dann der nächste Schritt, wie kleide ich das in Worte? Ich glaube, was gut wäre, ich glaube, dass das eine wichtige Fertigkeit ist. Spannend, dass du mich auch danach fragst, dass wir uns zu selten über Gefühle austauschen, möglicherweise auch. Und dass dann so eine Art Sprachlosigkeit entsteht. Es aber oft wichtig wäre, weil ich glaube, dass wir uns insgesamt viel zu wenig austauschen über Kommunikation und was sie bewirkt und auch über Emotionen möglicherweise. Was helfen kann, ist, was ich oft beobachte, ist, dass die Menschen meistens über die Primärgefühle gar nicht so richtig rauskommen. Also bin verärgert, bin traurig, hab Angst, so. Und dann gibt's aber natürlich noch sehr viele Zwischentöne. Und das ist manchmal ganz hilfreich. Also was ich den Menschen gerne an die Hand gebe, ist so eine Art Vokabular.
Mhm.
Also wirklich, da stehen dann DIN A4 Seite mit Gefühlen drauf, wo man denkt, ach ja, guck mal, das finde ich ja noch viel besser jetzt. Das passt ja noch viel eher auf meinen Zustand. Also ich glaube, dass man einfach aus dem passiven Wortschatz das alles wieder in den aktiven Wortschatz holen könnte, wenn man das möchte. Gibt ja auch vielleicht Leute, die wollen das gar nicht. Aber wenn man das möchte, ja, kann man das schon.
Wie können wir Ehrlichkeit in diesem zwischenmenschlichen Beziehungskontext einordnen? Also da gibt es immer diesen Spruch, ne, das Herz auf der Zunge zu tragen. Ist das die bessere, ist das die respektvollere Art der Kommunikation?
Ich bin nicht sicher. Also erstmal glaube ich nicht, dass Ehrlichkeit immer funktioniert. Es gibt diesen wunderbaren Film mit Jim Carrey, wo er dazu verbannt wird von einer Hexe, glaube ich, mit einem Fluch belegt, immer die Wahrheit sagen zu müssen. Das ist ein einziges Desaster. Also der zerstört an einem Tag mehr als, was weiß ich, er in vielen Jahren aufgebaut hat. Das heißt, ich glaube, dass natürlich hin und wieder die Lüge einfach auch Bestandteil unserer sozialen Existenz ist. Ja, das ist einfach so. Und Kleinigkeit, also ich rede jetzt nicht von den großen und schlecht motivierten, finster motivierten Lügen, aber ich glaube so Kleinigkeiten, wie geht's dir gut, das kann ja gelogen sein schon, ist aber nicht mit einer bösen Absicht jetzt irgendwie unterlegt. Ich glaube, was du jetzt meintest, oder wenn der Arzt sagt, es tut nicht weh, das ist gelogen, aber es ist mit einer guten Absicht, weißt du, und dann ist das für mich in Ordnung, ja. Was wäre schlimm, wenn er, stell mal vor, würde sagen, das wird Ihnen furchtbar wehtun, aber versuchen Sie sich bitte zu entspannen. Also ja, also von daher, das meintest du wahrscheinlich auch nicht, aber vielleicht, du meintest wahrscheinlich jetzt so Kritik oder das ist ja wichtig.
Es geht so launisch, ne? Also dass man immer so mitteilt, also ich bin jetzt im Setting Beziehung,
ja,
ne? Zwischenmenschliche, okay, Beziehung, dass man halt direkt so mitteilt, nee, komm, also du das nervt mich jetzt,
ja,
oder das will ich jetzt nicht hören, ne? Also das ist so das.
Also ich glaube schon, dass, also wenn es Verhaltensweisen gibt, die dich belasten in der Beziehung, wenn Menschen aufeinandertreffen, ist das ja immer so. Also es gibt ja immer Reibungsverluste zwischen Menschen. Also die perfekte Beziehung kann es ja sowieso nicht geben, das wäre ja völliger Quatsch. Das heißt, natürlich gibt es jetzt Reibung. Und es gibt bei Verhaltensweisen immer diese drei Möglichkeiten. Sehr abgenudelter Satz, aber eine tiefe Wahrheit. Deswegen sage ich ihn jetzt. Schäme mich nicht, diesen abgenudelten Satz zu verwenden, aber weil er so tief wahr ist. Change it, love it or leave it. Also wenn dir was auf den Keks geht, gibt's diese drei Möglichkeiten.
Du versuchst es zu verändern, das geht über Kommunikation. Da können wir gleich was zu sagen. Du akzeptierst es, machst einen Haken dran oder das belastet dich so sehr und du kannst es nicht ändern, dann musst du sagen, okay, das, ich setze mich dem nicht aus. So. Aber viel spannender ist natürlich die Frage, so wie verändert man das? Und das geht sicherlich nicht so pauschal, weil du Menschen dann möglicherweise vor den Kopf stößt. Also es ist schon wichtig, sich über Kritikgespräche auch Gedanken zu machen, damit sie möglichst produktiv sind. Es gibt zum Beispiel einen wunderbaren Tipp, der geht auf Aristoteles zurück. Ich habe es eben schon gesagt, Cicero, Aristoteles wussten im Grunde genommen alles. Ja, und Leute wie ich sollten sich am besten darauf beschränken, das zu interpretieren, weil das reicht eigentlich. Ja, alles andere, das darüber hinausgeht, ist meistens Käse. Aristoteles hat gesagt, es macht ja einen Riesenunterschied, ob ich in der Vergangenheitsform spreche, das wäre nämlich forensisch, oder ob ich in der Zukunft spreche, das wäre deliberativ. So nennt er das. Und das macht bei einer Kritik zum Beispiel unglaublich viel aus, wenn du das verstanden hast. Denn meistens führen wir forensische Kritikgespräche. No, gestern hast du wieder, da haben wir uns mit Freunden getroffen und du hast da, 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 da. Anstatt zu sagen, oh, ich hätte noch einen Wunsch, das nächste Mal, wenn wir uns mit denen treffen, habe ich eine Bitte. Da sieht die Welt komplett anders aus. Weißt du, du kannst mit Leuten darüber sprechen, was beim letzten Abendessen alles schiefgelaufen ist. Oder du kannst darüber nachdenken, was beim nächsten Abendessen besser laufen soll. Gleiches, im Grunde genommen gleiche Intention, aber ein ganz anderes Gesprächsklima. Das sind so Dinge, die man meines Erachtens schon mal wissen könnte, wenn man Kritikgespräche führt oder was auch immer. Und da gibt es natürlich auch ganz tolle Konzepte von Marshall B. Rosenberg und so weiter. Das kennen wahrscheinlich viele. Also man kann natürlich schon sehr viel durch gute Kommunikation sehr viel mehr erreichen als durch schlechte Kommunikation. Mhm. Und immer nur sagen, was man denkt und das gleich rausballern und auch noch pauschal, ja, kann funktionieren. Muss aber nicht.
Was definitiv funktioniert, sind deine Trainings. Ich kann das nicht aus eigener Erfahrung berichten, aber ich weiß es aus den Erfahrungswerten, die mir geschildert wurden. Du gibst da ja bietest unterschiedliche Themen an. Für diejenigen, die das interessiert, den empfehle ich einfach einen Besuch auf deiner Webseite.
Ja.
In diesem Kontext, du gibst Trainings.
Ja.
Das buchen Menschen, die von dir lernen wollen. Die schauen zu dir hoch. Die bewundern deine rhetorischen Fähigkeiten. Inwiefern besteht für dich die Gefahr, dass die Teilnehmer so reden wollen wie du und dabei ganz vergessen, so zu reden, wie sie eigentlich sind?
Es kann sein, dass die Gefahr besteht, während sie sich anmelden, aber die hört dann sehr schnell auf, wenn sie vor Ort sind, weil das werde ich denen natürlich sehr schnell austreiben, weil das ist auch kein guter Rhetoriktrainer, würde sich darauf einlassen auf das Spiel, sondern ein guter Rhetoriktrainer schaut natürlich, schaut, was können wir verbessern, wie können wir das Repertoire erweitern. Also meistens geht es ja auch gar nicht um Verbesserung. Was ist jetzt besser, ein symmetrischer Stand oder ein asymmetrischer Stand? Ich könnte es nicht sagen, aber du musst dir erstmal Bewusstsein darüber schaffen, dass du asymmetrisch stehst oder eben nicht. Ja, und wenn du dann das Repertoire erweiterst und dich dann entscheidest, so oder so zu stehen und das, ja, dann sieht die Welt ja schon wieder ganz anders aus. Das nur mal als ein Beispiel. Das heißt, meine Aufgabe besteht darin, in erster Linie zu schauen, was zeichnet diesen Redner aus oder was kann er besonders gut. Und das ist immer meine Intention. Wenn du zu mir in ein Training kommst, kriegst du so einen Bogen, wo natürlich ein paar Arbeitsfelder drauf sind, wo ich sage, guck da mal bitte hin. Das könnte man erweitern, das Repertoire. Das könnte man verbessern. Das gestische Repertoire, das mimische Repertoire, das stimmliche, was auch immer. Aber ich versuche mich immer sehr genau darauf zu fokussieren, was kann jemand besonders gut und wie können wir das nutzen. Weil die exzellenten Rhetoriker, die haben ja nicht alles immer richtig gemacht. Also so ein Gandhi, der würde wahrscheinlich aus sämtlichen Rhetoriktrainings fliegen, weil sie sagen, was ist das für eine Körperspannung? Das ist überhaupt keine, mach mal Sport, ja. Aber er konnte in Gleichnissen sprechen, er konnte die Leute so unfassbar schön erreichen durch seine Bilder. Franz Josef Strauß, ja, furchtbare Mimik, was auch alles furchtbar eigentlich, aber so kluge Gedanken, so metaphorische Gedanken, dass du sagst, ja, das ist irgendwie eine Form von Rhetorik, auch wenn ich nicht sein Freund bin, politisch, aber irgendwie spannend ist das schon, was der da macht. Ja, also so von daher, da geht's eher darum zu gucken, was kann jemand besonders gut und das noch ein bisschen weiter in die Tiefe zu entwickeln oder die Leute überhaupt mal den Mut zu geben, das auch auszuleben möglicherweise.
Lass uns vor allem mit Blick auf die Uhr so langsam aber sicher zum Abschluss kommen. Und zum Abschluss gibt es immer eine ganz besondere Rubrik, das sind die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan.
Das geht meistens schief, aber lass es uns versuchen.
Ja. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
Wenn ich mit Gleichgesinnten sprechen kann.
Ich bin ein Andersmacher, weil?
ich meistens versuche tatsächlich auch ein wenig Akzente zu setzen, die nicht in das System passen.
Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann
werde ich sehr ruhig.
Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann
würde ich vermutlich viele Briefe schreiben.
Was ich bis heute bereue, ist,
ich glaube, dass bei weitem nicht alles gut war, was ich im Leben gemacht habe, aber alles irgendwo einen Sinn hatte, deswegen bereue ich erstmal nichts. Ich hoffe, das klingt nicht arrogant, es ist nicht arrogant gemeint.
Hört sich auch nicht arrogant an. Lieber René, bevor ich dir danke, gehört das letzte Wort dir, möchtest du unseren Zuhörern abschließend noch etwas auf den Weg geben und das möglicherweise auch im Kontext des Podcasts und im Kontext meiner Mission, dass ich anders machen, normal machen möchte, liegt dir da etwas abschließend auf dem Herzen?
Na, vielleicht das, wofür ich tatsächlich gerne eintrete und kämpfe, ist, dass man sich mehr mit Kommunikation beschäftigt. Denn irgendwie hat jeder eine Ahnung, dass Kommunikation wichtig sein könnte oder wichtig ist. Aber Menschen ziehen aus meiner Sicht nicht die richtigen Schlüsse. Und es geht mir nicht darum, jetzt Trainings zu besuchen oder sowas. Das meine ich gar nicht, sondern es geht mir darum, zum Beispiel die Bereitschaft zu haben, andere Menschen in ihren Gesprächsstilen, Gesprächsritualen, kommunikativen Besonderheiten einfach mal wahrzunehmen. Denn ich glaube, wir haben zuletzt über Beziehungen gesprochen, dass eine gute Beziehung eben dann auch gut funktioniert, wenn man die Bereitschaft hat, eine Art Fremdsprache zu lernen. Und das ist etwas, was mich tatsächlich wundert. Ich sehe, wenn wir in ganz fremde Kulturen reisen, nach Japan, machen wir uns mit den Ritualen vertraut, damit wir da zurechtkommen. Aber sobald jemand die gleiche Sprache spricht auf dem Papier wie wir, geben wir dieses auf. Und dabei gibt es genauso kulturelle Unterschiede zwischen dir und mir, zwischen dir und deinem Lebenspartnerin oder deinem Lebenspartner. Und diese Unterschiede wahrzunehmen und damit auch sich ein bisschen zu beschäftigen und diese Fremdsprache zu erlernen, das ist, glaube ich, etwas, was schon anders wäre, weil ich glaube, die Arbeit machen sich sehr wenige, aber es wäre etwas, was viele Menschen sehr zufriedenstellen könnte.
Ich danke dir für deine Zeit. Ich freue mich, dass ein solcher Top-Speaker jetzt
hör auf.
In meinem Podcast ist. Ich danke dir vielmals, dass du dich hier an diesen Tisch mit mir gesetzt hast. Mein Hintern tut weh, mein Rücken tut weh.
Ja,
ich glaube, wir bräuchten jetzt eigentlich eine Stunde Yoga. Ich wünsche dir einen super erfolgreichen Abend.
Dankeschön. Danke.